sah es aus wie die große Liebe. Aber dann kam das Heftige aus. Der Beziehungsstatus vieler Deutscher zum Aktienmarkt, der lässt sich gerade wahrscheinlich am besten beschreiben als uninteressiert bis skeptisch. Warum das so ist, darum geht's in dieser 11KM-Folge. Mit Bianca von der Au vom ARD-Börsenstudio werfen wir heute einen Blick auf diese schwierige Beziehung. Denn die deutsche Aktienabneigung, die hat Ursachen und kann Folgen haben. Für die am DAX gelisteten Unternehmen in Deutschland, aber vielleicht auch für das Konto vieler Deutscher. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 12. April. Hallo Bianca.
Hallo Viktoria.
Wäre nicht gerne Aktionär.
Wir fangen an mit einem Werbespot, der in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist, glaube ich, kann man sagen. Ne?
Absolut.
Die Vorteile für Privatanleger gibt es nun mal nicht ewig. Sie könnten mir ja auch mal was nachmachen. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch, ja.
Dieser Werbespot damals, dunkel erinnere ich mich noch, da war ich 18. Manfred Krug, das war ein Schauspieler, der als Tatortkommissar und als Liebling Kreuzberg quasi so der Gute in den Serien immer in den Wohnzimmern flimmerte. Also ein Mensch, ein Mann, dem man vertraute.
Und wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit. Und Sie?
Und der hat eben ja für die Telekom Werbung gemacht, hat gesagt, die Telekom geht jetzt an die Börse, ich gehe mit. Und hat damit ja eigentlich Werbung für den Börsengang gemacht. Ja. Und das Ganze war so ein bisschen aufgebaut, die neue Volksaktie, so als wäre da gar kein Risiko dabei, als könnten die Kurse nur steigen. Und fast 2 Millionen Deutsche haben Aktien gekauft, auch Menschen, die noch nie zuvor Aktien hatten oder noch nie an der Börse waren. Also es ist ein richtiger Telekom-Rausch entstanden, eine richtige Börseneuphorie war das zur damaligen Zeit.
Einen guten Start hatte die Telekom-Aktie heute an den Börsen in Frankfurt und New York. An beiden Plätzen lagen die ersten Kurse deutlich über den Ausgabepreisen.
Die ersten Stunden versetzen die Führungsetage in blanke Euphorie. Die Aktie
33,20 Mark hieß die erste Notierung für die Telekom. Und das Bild änderte sich schlagartig. In Zehnerreihen bombardierten Händler den für die T-Aktie zuständigen Makler Rolf Brauburger mit ihren Orders.
Das ist die Telekom auf ihrer Reise zu den ganz großen Märkten der Zukunft. Gefeiert wird schon eine Stunde vor Eröffnung der New Yorker Börse. Big Business, Big Show.
Es war super erfolgreich, ne? Also viele Leute haben diese Aktie gekauft, ne? Ich würde noch mal kurz zu diesem Werbespot kommen. Also du hast schon gesagt, das war ein wahnsinnig berühmter und beliebter Mann, Manfred Krug, ne?
Ja.
Da sieht man diesen bekannten Schauspieler offenbar in so einer Kulisse wie seinem eigenen Wohnzimmer und der hat auch so ein Bier in der Hand, wie so ein Feierabendbierchen, sitzt da am Computer, oh, das ist auch ein älteres Modell, und erzählt da also den Leuten, hey, das ist was total Normales, was man bei sich zu Hause jetzt nach Feierabend machen kann, macht das auch mal.
Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, was du beschreibst, dieser Computer, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Das war der Beginn des Internets. Mhm. Viele von euch kennen das vielleicht auch noch. Man hatte damals ein Modem, musste eine lange Ziffer wählen und dann so piep, 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 piep.
Dieses Geräusch.
Genau, und dann wurde man also ins Internet sozusagen reingelassen. Also das heißt, der Beginn des Internets, aber damals war das so wie heute KI, künstliche Intelligenz. Also die Leute dachten, uns steht alles offen. Und die Telekom, ein alter ehemaliger Staatskonzern, der wurde ja dann privatisiert. Und da war also sehr viel Hoffnung drin. Und die Idee, die Zukunft gehört uns, das Internet, das sind unbegrenzte Möglichkeiten. Und die Telekom macht mit.
Du hast schon gesagt, das war also ein Riesenerfolg. Unglaublich viele Leute haben diese Aktie gekauft, diese Volksaktie, also die Aktie für jedermann quasi und jeder Frau. Und der Kurs ist immer weiter nach oben geklettert.
Genau. Und dann das ganze Umfeld, das muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen, der sogenannte neue Markt. Eben alles rund um Internet oder auch Telekommunikation. Ich glaube, sogar Faxgeräte galten damals noch irgendwie als zukunftsträchtig und cool und in. Aber vor allem so junge, hippe Start-ups, würde man heute sagen. Und damals wurde wirklich, also die schossen wie Pilze aus dem Boden und wurden mit Geld überschüttet. Also jede noch so kleine Klitsche, die irgendwas mit Internet angeblich machte, hat Investoren gefunden. Ja, und 2000 platzte diese Blase plötzlich, als nach und nach einige dieser Unternehmen Gewinnwarnungen rausgaben. Also bisher waren das ja vor allem Versprechen in die Zukunft. Wir haben tolle Ideen und haben super Geschäftsmodell und es gab viel Geld, was da reinfloss.
Außergewöhnliche Kursfantasien knüpfen sich an die Aktie.
Über 3 Millionen Bundesbürger haben ihr Interesse an der T-Aktie in einem Informationsforum angemeldet, um bei der Emission von bis zu 500 Millionen Aktien mitzukaufen. Das soll der Telekom rund 15 Milliarden Mark Einnahmen verschaffen.
Offenbar hat sich herumgesprochen, dass in gut einem Jahr auf dem freien Telefonmarkt mächtige Allianzen gegen die Telekom antreten, dass die Monopolgewinne entfallen. Analysten relativieren den Wert der T-Aktie.
Ja, man sagt ja auch immer so schön, die Börse handelt die Zukunft, aber nicht jedes Zukunftsmodell ist am Ende auch gewinnträchtig. Und dann haben eben die ersten professionellen Anleger gemerkt, okay, nicht alle dieser sogenannten gehypten Internetfirmen werden am Ende einen Gewinn machen, zogen ihr Geld ab und dann merkten es irgendwann auch am Schluss, ja dann immer erst die Privatanleger, die zogen auch ihr Geld ab. Und in diesem Sog nach unten, also die Kurse stürzten ein, in diesem Sog geriet auch die Telekom, auch da wurde dann verkauft. Und der Kurs brach ein, unter den Ausgabepreis noch.
Also das heißt, wenn du sagst, der Kurs bricht ein unter den Ausgabepreis, das heißt, die Leute haben ihr Geld verloren und hatten weniger als vorher.
Ja, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Also manch einer ist ja vielleicht eingestiegen, als die Aktie irgendwie 80 Mark wert war und dann fiel der Kurs auf 10 Mark. Ne? Und dann hat man natürlich richtig Geld verloren. Da haben ja einige Rentner oder so ihr ganzes Erspartes reingesteckt.
Da ging es nicht darum, dass Leute mal eben mit so 10 Euro, die sie übrig hatten oder einmal 80 Euro, so ein bisschen dachten, ich kann mir was dazu verdienen, sondern das war die Altersvorsorge von Menschen.
Und da zeigt es aber auch, denke ich, ein bisschen die falschen Versprechungen, die da gemacht wurden oder suggeriert wurden, als könne ein Kurs nicht fallen. Mhm. Aber ein Fazit ist mit Sicherheit, man kann nicht nur mit einer Aktie reich werden. Klappt vielleicht mal, aber klappt auch in ganz vielen Fällen nicht. Und das muss man schon wissen.
Ja, und ich glaube, das haben die Deutschen daraus mitgenommen, oder?
Ich glaube, die haben erstmal daraus mitgenommen, Finger verbrannt, Finger weg von der Börse.
Und was hat das jetzt gemacht mit der Beziehung der Deutschen zur Aktie als Investitionsmodell? Haben die noch Lust auf Aktien?
Ja, die Deutschen gelten ja als eher risikoavers und ja, trauen der Börse nicht so ganz. Es geht immer rauf und runter mit den Kursen. Man weiß nicht so ganz, kann ich mein Geld auch verlieren? Also da ist doch eine gewisse Angst und Vorurteile, das hat sicherlich historische Gründe. Es gab ja auch in den 30ern schon mal diesen großen Börsencrash.
Was sind da die Vorurteile?
Also Vorurteile, dass die Börse eher was für Spekulanten ist oder das ist
Glücksspiel so.
Ja, genau. Das sind ja so Begriffe, die kommen und die leider sich da auch sehr verfestigen. Und ich denke, ein Grund ist aber auch, die Deutschen haben ja historisch betrachtet immer schon einen starken Sozialstaat gehabt, anders als in den USA zum Beispiel. Und auch das sogenannte umlagefinanzierte Rentensystem. Also Börse ist in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, sehr stark mit der Altersvorsorge verbunden. Also die Menschen legen ihr Geld langfristig an, um fürs eigene Alter vorzusorgen.
Also das Aktiengeschäft ist nicht so im Bewusstsein der Deutschen. Aber wenn man sich den DAX anschaut, dann sind da ja bekannte Größen drin. Also die eigentlich jeder kennt, BASF oder Adidas.
Man denkt ja immer, die Börse, der Spiegel der deutschen Wirtschaft. Aber ganz viele Unternehmen in Deutschland sind ja gar nicht an der Börse notiert. Deutschland hat den starken Mittelstand. 99% der Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Und von daher hat die Börse hierzulande, glaube ich, so bei den Menschen im Alltag eher einen geringeren Stellenwert oder ist nicht so im Bewusstsein verankert.
Und wenn wir jetzt mal an die Börse hierzulande denken, dann denke ich an Frankfurt, an große Hochhäuser und an so einen großen Raum, viele Bildschirme und Leute, die so hektisch in Telefone brüllen. Das ist wahrscheinlich so das gängige Vorurteil, oder? Sieht so die Börse aus?
Also ich sitze hier im Börsenstudio. Dieses Börsenparkett, da ist es gar nicht mal so laut, wie man denkt. Alle 3 Sekunden gibt es dieses Klackern der DAX-Tafel. Das ist dann diese Kurve, die man vielleicht vor der Tagesschau aus Wirtschaft vor 8 kennt, die DAX-Kurve. Mhm. Und in diesen weißen Rondellen sitzen noch ein paar Händler am Bildschirm und nehmen Aufträge, Orders entgegen. Aber der Großteil des deutschen Aktienhandels, über 80%, läuft über den Computerhandel Xetra ab. Draußen vor dem Börsensaal, da ist ja diese Statue Bulle und Bär, die kennen vielleicht viele auch aus dem Fernsehen oder schon mal live gesehen.
Also es ist halt so eine wirklich eine große Statue aus Bronze
von einem Bullen und eben einem Bär.
Genau, ne? Das sind die Tiere des Aktienmarktes. Also der Bulle, der steht für die steigenden Kurse, der nimmt die Kurse sozusagen auf die Hörner. Und der Bär, der ja beim Angriff die Tatze von oben nach unten schwingt, der steht für die fallenden Kurse. Da habe ich so amerikanische Reisegruppen getroffen.
If you go to Wall Street, right, they got a bull. Go up to the Chicago market, they got a bull. But they don't have a bear, do they? No, very rarely do you ever see a bear in front of a stock exchange.
Und was ich echt witzig fand, also der Reiseführer, der hat dann seiner Truppe da erzählt, Leute, wo in der Welt habt ihr schon mal einen Bären vor der Börse gesehen, ja?
Because if you can learn to read cultural clues that people actually spend money on, it tells you how they think about things. Germans are financially risk adverse.
An der Wall Street ist nur ein Stier das Symbol für die steigenden Kurse. Und die Deutschen, die stellen sich auch den Bären, der für die fallenden Kurse steht, vor die Börse. Also nach dem Motto, wir Amis sehen eigentlich eher die Chancen, auch die Chancen im Risiko. Ich kann meinen Einsatz verdoppeln oder keine Ahnung, ich kann mein Geld anlegen und damit Gewinne machen. Und die Deutschen erinnern sich immer schön daran, Vorsicht, Vorsicht, es kann auch runtergehen mit den Kursen.
Mhm.
Wobei ich als Deutsche jetzt auch sagen muss, man darf es eben auch nicht vergessen, dass die Kurse nach unten gehen können. Das finde ich persönlich schon auch wichtig.
Also in Deutschland gibt es ein bisschen mehr Sorge, ein bisschen weniger Offenheit gegenüber der Börse. Aber lass uns nochmal genauer drauf schauen, wie die Frankfurter Börse eigentlich funktioniert. Also am DAX kommt man da ja nicht vorbei.
Ja, der Deutsche Aktienindex, der wurde 1988 ins Leben gerufen, also so alt ist er noch gar nicht, etwas über 35 Jahre. Und damals hat sich ein Redakteur der Börsenzeitung überlegt, wie kann man denn mal die wichtigsten deutschen Unternehmen in so einer Art Korb oder in so einer Art Index, nennt sich das, zusammenfassen. Und ja, die Idee zu dem DAX, also den größten deutschen Börsenkonzern, wurde somit geboren.
Also das heißt, der DAX war auch ein Versuch, diesen deutschen Börsenhandel ein Stück weit zu strukturieren?
Ganz genau.
Also das heißt, das sind die größten deutschen Unternehmen gelistet in einem gemeinsamen Index. Dafür steht das X.
Genau. Also das sind die 40 größten deutschen Börsenkonzerne. Mhm. Zusammengefasst in der Bundesliga, damit kann man es vergleichen. Ja? Mhm. Das ist einfach so eine Bezeichnung, um zu wissen, die gehören in den DAX oder die Vereine gehören in die Bundesliga. Man sagt ja auch, das ist die erste Börsenliga, also das kann man damit vergleichen. Mhm. Und um mal so ein bisschen Name-Dropping zu machen, also das sind Unternehmen, die eigentlich, glaube ich, alle kennen, zumindest einige davon. Adidas, Bayer, die Aspirin-Tablette, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Allianz-Versicherung, Beiersdorf, der Nivea-Hersteller.
Und diese Telekom-Aktie von damals, war die eigentlich auch im DAX?
Die ist immer noch im DAX sogar, ja. Also die ist zwar gecrashed, aber nach wie vor DAX-Mitglied.
Wenn ich an Börsencrash denke, dann denke ich jetzt nicht nur an Telekom, sondern auch an diesen Börsencrash in den Nullerjahren. 2008 war das ja richtig. Da haben ja auch viele Leute Geld verloren, die Aktien gekauft hatten, oder?
2008 war ja vor allen Dingen eine Finanzkrise und eine Staatsschuldenkrise, die ja natürlich dann auch die Börsen in Mitleidenschaft gezogen hat. Wir erinnern uns ganz kurz, das war diese Zeit, wo die Häuserpreise und die Immobilien in den USA durch die Decke gingen. Also jeder dahergelaufene Mensch ohne festes Einkommen hat einen Kredit von der Bank bekommen nach dem Motto, der Hauspreis wird sowieso steigen, du wirst dadurch reich. Also auch wieder so Hoffnungen, die gemacht wurden und wo Leute eben sich drauf verlassen haben, aber das Risiko eben auch nicht gesehen haben, was durchaus da war. Und da platzte ja dann diese Häuserblase und es kam dann noch die Staatsschuldenkrise hier in Europa. Banken gerieten ins Wanken. Lehman Brothers, wir erinnern uns, die Bank in den USA ist abgewickelt worden und das zog vieles nach sich und natürlich auch Verkäufe an der Börse. Also auch da, ja, ging es ordentlich runter mit den Börsenkursen.
Und was hat das mit dem DAX gemacht?
In dem Jahr 2008 hat der DAX, glaube ich, 40% verloren an Börsenwert.
Uff.
Also richtig heftig.
Die Börsen rund um den Globus erlebten heute dramatische Kursverluste.
Talfahrt im zweistelligen Prozentbereich. Ratlosigkeit macht sich breit.
In Frankfurt rutschte der Börsenindex DAX rund 5% ab auf den tiefsten Stand seit 2 Jahren. Alle DAX-Werte im Minus.
Die Frankfurter Börse sind heute zeitweise wieder einmal kräftig gefallen. Die Feiern zum 20-jährigen Bestehen des DAX fielen deshalb ein wenig gedämpfter aus.
wenn ich jetzt höre, um 40% kann so ein DAX mal einbrechen, ist das dann vielleicht doch nicht so ein Vorurteil, dass das ganz schön riskant ist? So, also es klingt doch gefährlich, wenn ich mir vorstelle, dass es mein Erspartes.
Ja, natürlich ist das absolut riskant, wenn man jetzt dann in dem Moment alles wieder rausholen will. Aber was ja passiert, das hatten wir auch während Corona, da ist der DAX auch runtergegangen. Also da war ich hier an der Börse zweistellig pro Tag. Also das haben die Händler hier gesagt, in einer solchen Geschwindigkeit haben wir das noch nie erlebt.
Aber dann spricht das ja doch irgendwie ein bisschen gegen Aktienhandel, oder? Also haben die Deutschen vielleicht doch ein bisschen recht mit ihrer Zurückhaltung?
Dazu können wir vielleicht mal einen Vermögensverwalter oder Portfoliomanager anhören, den Thomas Deser, also der verantwortet sozusagen Kundengelder für die Union Investment. Das ist die Vermögensverwaltung der Volks- und Raiffeisenbanken. Und der sagt eben, rückblickend betrachtet gab es für die DAX-Kurve eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben.
In der Rückschau wird man erkennen, dass es nur ganz wenige, relativ kurze Zeitspannen gibt, in denen der deutsche Aktienmarkt sich schlecht entwickelt hat. Je länger man zurückgeht und je länger man die Haltedauern am Aktienmarkt betrachtet, desto klarer wird, dass die Aktie zumindest historisch eine überlegene Wertentwicklung geliefert hat.
Das Wichtige ist, dass man eben als Anleger auch weiß, was möchte ich an der Börse, sich dessen bewusst sein, es gibt ein Risiko, aber eben als langfristiger Anleger, das haben ja alle Experten, Aktionärsschützer gesagt, mit denen ich gesprochen habe, wenn man einen Zeithorizont von 20, 30 Jahren im Blick hat und breit anlegt, also über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen. Man darf natürlich auch nicht nur den DAX im Blick haben, auch wenn wir jetzt nur über den DAX oder vor allem über den DAX sprechen. Das ist sozusagen das Erfolgsrezept, mit dem viele Menschen weltweit ja am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt für die Altersvorsorge ein Vermögen aufbauen.
Naja, aber wenn ich dann nun mal in Rente gehe und mein Geld brauche und leider ist dann etwas, wo ich rein investiert habe, zum Beispiel der DAX, um 40% gefallen, dann mache ich ja Verlust, oder?
Wenn du all dein Geld nur im DAX angelegt hast,
dann mache ich viel Verlust, aber auch wenn ich nur einen Teil angelegt habe, der Teil ist ja dann weniger wert, oder?
Naja, also wenn du in Rente gehst in 30 Jahren vielleicht oder mal rückblickend betrachtet, das hat das Deutsche Aktieninstitut mal vorgerechnet, wenn man 1988 10.000 Euro in den DAX investiert hätte, bis heute hätte man 150.000. Also aus 10.000 Euro, die man nicht angefasst hätte, die man einfach für 10.000 Euro DAX-Aktien gekauft, 1988, daraus wären heute 150.000 geworden. Und 40% von 150.000 ist immer noch deutlich mehr als 10.000, also die Hälfte ist ja 70.000. Das heißt, du hättest, klar, 40% Verlust, das wäre dann schlecht, wenn du in dem Moment alles in Geld verwandeln würdest, aber du musst ja nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt X, in dem du in die Rente gehst, dein komplettes in Aktien angelegtes Geld in Geld umtauschen, sondern man kann da ja auch immer Teile verkaufen.
Also eher langfristig agieren, statt kurzfristig zu investieren und zu zocken.
Ja, Zocker, das ist genau der Begriff, der so oft mit der Börse in Verbindung gebracht wird. Und mein Eindruck ist auch, je öfter man das sagt, desto mehr bleibt es in den Köpfen hängen. Darum ist das auch der Daniela Bergdolt, der Aktionärsschützerin von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, total wichtig, dass wir mal einen etwas anderen Blick auf die Börse und auf Anleger bekommen.
Wir müssen davon wegkommen, dass eine Aktie und ein Aktionär immer gleich als Zocker angesehen wird. Das ist er nicht. Er investiert in unsere Volkswirtschaft. Und das ist was ganz anderes auf einmal.
Dann lass uns das nochmal genauer angucken. Wer ist das denn? Wer investiert da in den DAX?
Also wenn man sich den DAX wie einen Kuchen vorstellt, dann kann man grob drei Teile unterscheiden. Der Deutsche Investor Relations Verband hat das mal so aufgedröselt. Und da gehören 60% sogenannten institutionellen Investoren. Das sind Banken oder Versicherungen oder auch Pensionsfonds. 27% gehören sogenannten Ankerinvestoren. Das sind Familienholdings. Berühmtestes Beispiel vielleicht die Familie Quandt bei BMW, aber auch Staatsfonds. Die Bundesrepublik zum Beispiel ist ja auch bei der Commerzbank beteiligt. Die musste die Bank mal retten vor einigen Jahren und ist immer noch Aktionär der Commerzbank. Und 13% sind private Investoren, also Menschen wie du und ich, die eine Aktie kaufen.
Und wenn wir bei den institutionellen Anlegern bleiben, wer gehört da dazu?
Ja, ein Name, der ist mir in der Recherche aufgefallen, der ist ja auch sehr bekannt, BlackRock. Mhm. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt und die sind im Schnitt mit 5% an jedem DAX-Konzern beteiligt. Und das fand ich schon erstaunlich.
Also das heißt, an den 40 größten deutschen Unternehmen hat im Schnitt zu 5% immer diese Firma einen Anteil, BlackRock aus Amerika.
Genau, also diese Studie vom Deutschen Investor Relations Verband hat das mal so aufgelistet und unter den Top 10 Investoren ist immer BlackRock dabei. Hm. Und das fand ich auch echt interessant, weil BlackRock hat ja so einen Nimbus des Unheimlichen, Undurchsichtigen. Was machen die?
Ja, BlackRock, den Namen hört man immer mal wieder. Die Firma hat so einen Ruf, sehr mächtig zu sein und ist einigen vielleicht auch schon mal untergekommen im Zusammenhang mit CDU-Chef Friedrich Merz. Der hat ja mal für die gearbeitet.
Genau, das ist der weltgrößte Vermögensverwalter. Die verwalten ein Vermögen von 9 Billionen Dollar und die bieten Finanzprodukte an. Also beispielsweise ja diese sogenannten ETFs, ne, börsengehandelte Fonds. Oder wenn jemand einfach eine gewisse Summe hat, geht er mit denen in Verbindung und lässt das Geld von denen verwalten, also dass sich das Geld vermehrt.
Und wenn so ein Global Player wie BlackRock so viele Unternehmensanteile verwaltet, also Aktien, bedeutet das auch Einfluss und sollte man da nicht genauer hinschauen?
Das ist jetzt genau spannend, weil das gehört ja den Anlegern, die das Geld BlackRock zum Verwalten geben. Also BlackRock vertritt Aktionärsinteressen auf Hauptversammlungen, das stimmt. Oder anders gesagt, ich kaufe über BlackRock einen Teil vom DAX und dadurch ist BlackRock in der Statistik der institutionelle Anleger. Aber der Besitzer dieses Anteils bin nach wie vor ich, der ich BlackRock Geld gebe. Aber interessant ist wirklich die Frage, kann ein Vermögensverwalter ab einem gewissen Anteil Einfluss nehmen? Und das können sie tatsächlich auf den sogenannten Hauptversammlungen. Also einmal im Jahr öffnen ja die Unternehmen sozusagen ihre Tore für die Besitzer. Also die Vorstände, die setzen sich hin in die Messehallen oder virtuell und da wird dann alles auf den Tisch gebracht. Und da können dann auch große Vermögensverwalter ab einem bestimmten Anteil nicht nur sich zu Wort melden, sondern ja durchaus auch ein bisschen die Richtung des Unternehmens vielleicht mitbestimmen. Indem jetzt der BlackRock-Chef hat mal vor ein paar Jahren gesagt, ich will jetzt nur noch investieren in Firmen, die den Umbau zur erneuerbaren Energie hinmachen, also den grünen Umbau der Wirtschaft. Ich habe mal mit einer Aktionärsschützerin darüber gesprochen, was sie denn davon hält, dass große Vermögensverwalter eben auch Einfluss nehmen können bei den Hauptversammlungen. Daniela Bergdold, und sie sieht das eigentlich eher positiv, wenn sich große Vermögensverwalter auch aktiv mit den Unternehmen auseinandersetzen.
Mir ist es lieber, es ist ein Vermögensverwalter, der sich als strategischer Investment sieht, der auf Dauer eine Anlage hat, der deswegen an den Unternehmen auch Anteil hat. Das ist mir lieber als einer, der nur passiv ist und dann im Zweifelsfall aber mit den Füßen abstimmt, nämlich es gefällt ihm nicht und zack sind die Aktien raus.
Was sagt BlackRock selbst dazu?
Ich habe bei der Pressestelle angefragt von BlackRock, ob ich mit dem Chefvolkswirt hier aus Deutschland mal sprechen kann zu dem Thema eben, wem gehört der DAX? Und dann bekam ich irgendwann Freitagnachmittag, das weiß ich noch, da war ich in der Küche, einen Anruf von der Pressestelle BlackRock und dann hieß es, unser Deutschlandchef würde gerne mit Ihnen sprechen, Dirk Schmitz.
Letztendlich haben wir nur einen ganz einfachen Auftrag. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das geht über Anlegen, Ansparen und Vermögensaufbau. Und dazu werden unsere Produkte benutzt.
Also BlackRock sieht sich hier einfach als Dienstleister. Trotzdem muss man ja sagen, über diese Firma laufen im Durchschnitt 5% je DAX-Unternehmen, hast du gesagt. Wenn wir mal generell darauf schauen, weiß man denn, woher die Anlegerinnen und Anleger kommen?
Also es gibt eine Studie von EY für das Jahr 2022 und die haben eben geschaut, wo kommen die DAX-Anleger her, aus welchen Ländern, und demnach ist 52% des Anteils am DAX in den Händen von ausländischen Investoren. 31% der DAX-Anteile befinden sich in den Depots deutscher Anleger und rund 16% konnte EY anhand der Daten nicht zuordnen.
Ach krass, das heißt, über die Hälfte von, in Anführungszeichen jetzt, unseren großen deutschen Firmen gehört gar nicht uns.
So ist es.
Und ist das ein Problem?
Also ich zitiere gerne nochmal die Aktionärsschützerin, die hat das sehr griffig und plastisch gesagt. Sie hat gesagt, es wäre ein Problem, wenn die DAX-Konzerne keine ausländischen Investoren hätten.
Da ist nichts Böses dran oder nichts Undurchsichtiges. Da darf man nicht irgendwie denken, die haben irgendwas Böses im Schilde. Deren Interesse ist, ein florierendes Unternehmen mit einer guten Performance im Kurs und einer guten Ausschüttung. Aber und das kann nur das Interesse jedes Aktionärs sein.
Also die brauchen das Geld von den Anlegern.
Ja, also es ist immer ein Kritikpunkt, der deutsche Kapitalmarkt sei zu klein, eben weil wir ja diese Börsenkultur hier nicht haben.
Okay. Aber da denke ich mir jetzt, gerade wenn die Firmen abhängig sind von denen, die da in sie investiert haben, also von den Anlegern, dann frage ich mich, ist es wirklich so egal, wenn diese Firmen aus dem Ausland kommen? Also wir haben ja in den letzten Jahren uns viel Gedanken gemacht um finanzielle Unabhängigkeit von anderen Ländern. Einfach auch wegen politischer Entscheidungen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand aus zum Beispiel China, von dem eine Firma abhängig ist, bestimmt ganz viel mit, was da gemacht wird, ist das nicht irgendwie problematisch?
Wenn so einzelne, ja sagen wir mal so ausländische Staatsfonds, irgendwie der Staatsfonds von Katar oder so auf einmal beispielsweise bei VW mit über 10% drin ist, die Katar Holding, dann kann man sich natürlich schon fragen, was haben die vor? Aber da sagte jetzt auch die Aktionärsschützerin zu mir, gerade die ausländischen Staatsfonds, die sind eigentlich eher langfristige Anleger. Die sind daran interessiert, dass in den Unternehmen, dass es denen gut geht, dass sie ihr Geld vermehren. Also diese ganzen Ölländer müssen ja gucken, wie sie künftig eben auch ihren Reichtum erhalten oder vermehren können. Aber ja, Beispiel Mercedes, da ist zu 20% sind da chinesische Investoren drin. Mit 10% sogar eine Einzelperson, ein Unternehmer, ein Autounternehmer. Und da kann man auf der einen Seite sagen, ja, dadurch hat er natürlich auch viele Einblicke in die Entwicklung und so weiter von Mercedes. Aber gerade Mercedes ist ein Beispiel, die brauchen den chinesischen Markt. Also Mercedes macht einen Großteil seiner Umsätze und Gewinne im Ausland und ganz großenteils auch in China. Und die müssen ihre Modelle auch so entwickeln, dass das den chinesischen Konsumenten gefällt. Also das heißt, so eine Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen scheint aus Sicht von Mercedes also durchaus sinnvoll zu sein. Aber ja, zukünftig, das birgt natürlich schon Gefahren.
Welche Gefahren sind das?
Also Stichwort geistiges Eigentum, wenn dann beispielsweise chinesische Konzerne sozusagen abkupfern, was ein deutsches Unternehmen macht. Aber das ist auch hier ein bisschen vielschichtiger, denn es ist ja sozusagen sogar ein Joint Venture. Also die Firmen arbeiten ja zusammen und Mercedes hat sich ja ganz bewusst dazu auch entschieden, weil sie eben den chinesischen Markt brauchen und ja, der chinesische Kunde bestimmte Bedürfnisse hat und die können eben auch nur vor Ort gesehen werden. Also wie kann ich darauf reagieren, wenn ich jetzt ein Auto hier baue, weiß ich nicht, ob es den Menschen in China gefällt. Also das heißt, es ist auch ein bisschen vielschichtiger und nicht so ganz so einseitig, wie das manchmal vielleicht gesehen wird.
Warum investieren denn Menschen und Firmen aus dem Ausland überhaupt so viel in deutsche Firmen und den deutschen DAX?
Ja, wir haben es ja schon mal angesprochen, eine breite Investitionsstrategie ist wichtig, also sein Geld breit anlegen und da gehört dann für Ausländer eben auch dazu, dass unter anderem in den DAX investiert wird, natürlich nicht nur, aber der DAX ist ein Teil. Und wenn man jetzt mal so auf die Jahresbilanz schaut, also im vergangenen Jahr hat der DAX ja fast 20% zugelegt, also ein ordentlicher Kursgewinn und im Jahr davor, trotz der ganzen Krisen, die es gab, gab es eine Rekordausschüttung an Dividenden, also die Gewinnanteile, die ein Unternehmer an die Anteilseigner ausschüttet. Und das waren laut EY fast 52 Milliarden Euro. Und ja, davon ist eben laut dieser Studie mehr als die Hälfte ins Ausland geflossen.
Wir haben bisher so von Aktien gesprochen, also von einzelnen Aktien an einzelnen Unternehmen, aus dem DAX zum Beispiel. Aber wenn es jetzt darum geht, dass Privatleute Aktien kaufen, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder einfach so, dann geht es aktuell viel um ETFs. Sag uns doch nochmal ganz genau, was das ist, Bianca.
Genau, die Übersetzung ist Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds. Und das ist letzten Endes ein Index, also eine Gruppe von Aktien.
So eine Sammlung
Oder eine Sammlung von Aktien, die entweder ein bestimmtes Land abbildet, also die größten Börsenwerte eines Landes. Das gibt es dann auch für Frankreich oder für England oder für die USA. Ja, das ist sozusagen die Kategorisierung. Und das macht es eben auch vielen Anfängern leicht, in Börse, in Geldanlage oder Vermögensaufbau einzusteigen. Mhm. Weil da kann ich im Prinzip sicher sein, das ist jetzt im Prinzip ein Korb, ja, der die größten Werte eines Landes abbildet. Und sollte da mal eine Verschiebung passieren und ein Wert fliegt raus, dann passiert das automatisch, dass eben der nächste Wert, der nachsteigt, dann eben auch zugekauft wird.
Das heißt, diese ETFs, die sind halt dann jetzt doch etwas, was dann, glaube ich, sich mehr Leute trauen zu kaufen. Ist das so ein neuer Trend nach dem Trauma der Telekom-Aktie, dass Leute jetzt wieder als Privatmenschen auch an die Börse gehen?
Absolut. Also da gibt es auch Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, dass nämlich über 12 Millionen Menschen in Deutschland mittlerweile, also fürs vergangene Jahr, in Aktien, Aktienfonds und ETFs sparen. Und diese ETFs, die haben es vielen Menschen ja auch ermöglicht, auch mit wenig Erfahrung zu investieren. Es gibt auch ja kritische Stimmen, sage ich jetzt mal, von professionellen Anlageberatern. Also denen geht dadurch natürlich auch ein Geschäft flöten, muss man sagen. Also wenn ich bei meiner Bank mein Vermögen verwalten lasse, kostet das einen gewissen Prozentsatz. Also das ist recht teuer, aber habe dafür natürlich auch den Profiblick. Und die ETFs, die sind eben recht kostengünstig.
Und letztlich haben sie damit eine breite Fächerung ihres Investments. Und die ETFs sind natürlich in Deutschland dadurch auch sehr stark geworden, dass sie einen Sparplan auf ETFs machen können.
Ja, also es klingt jetzt so ein bisschen, als gäbe es jetzt nach langer, langer Zeit wieder neuen Mut oder vielleicht sogar einen neuen Hype um Börsenprodukte, aber jetzt nicht mehr die Telekom-Aktie, sondern ETFs. Aber könnte es nicht irgendwie sein, dass da nicht doch auch eine ETF-Bubble irgendwann platzt?
Könnte sein, man weiß es nicht. Mhm. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, der neue Mut ist auch, glaube ich, dadurch gespeist, dass die Notwendigkeit da ist. Also wir haben in Deutschland ja eine Rentenlücke. Also das Stichwort Altersvorsorge und Aktienmarkt, das finde ich ganz wichtig, das zusammenzubringen. Also das ist auch beispielsweise den vielen Experten, mit denen ich gesprochen habe, wichtig. Denn in Deutschland ist ja das sogenannte umlagefinanzierte Rentensystem. Das heißt, die Arbeitnehmer geben einen Teil ihres Lohnes ab für die Rentner von heute, in der Hoffnung, dass die Arbeitnehmer von morgen auch für meine Rente was abgeben. Ja. Aber wir haben ja bei der Bevölkerung ein umgekehrtes Dreieck. Also die Pyramide steht auf dem Kopf. Immer weniger Junge folgen auf immer mehr Rentner.
Ja, diese Rechnung geht nicht auf, das können wir jetzt schon sehen.
Rechnung geht nicht auf. Das heißt, die Rente wird schon durch Steuermittel finanziert und immer mehr junge Leute, glaube ich, begreifen, ich muss was tun, ich muss privat vorsorgen.
Vielen lieben Dank, Bianca, dass du uns einen Überblick verschafft hast.
Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Danke euch.
Zu Gast bei 11KM war heute Bianca von der Au aus dem ARD-Börsenstudio. Sie hat unter anderem recherchiert, wem der DAX eigentlich gehört und wie es um den Beziehungsstatus von den Deutschen und Aktien so bestellt ist. Den Link zu ihrem Feature gibt's natürlich in unseren Shownotes. Folgenautorin ist Julia Weigelt. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Und wenn ihr jetzt nach dieser Folge ein bisschen angefixt seid, so in Sachen Börse, Aktien und Wirtschaft ganz allgemein, dann hört doch mal rein in den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Das ist unser Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Melanie Böff. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum die Immobilienpreise sinken, die Mieten aber steigen? Oder warum Reisen gerade wieder teurer wird? Das liegt beispielsweise an einer neuen Flugsteuer. In nur 10 Minuten bekommt ihr in unserem Podcast jeden Tag Antworten auf relevante Wirtschaftsfragen. Total verständlich erklärt und natürlich immer mit Beispielen, warum dieses Thema uns alle etwas angeht. Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft gibt es Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.